Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen zusammen. Es ist richtig schön, richtig stark, heute Morgen hier bei euch sein zu dürfen. Es ist mir und meiner Frau eine absolute Ehre, hier bei euch sein zu dürfen. Das meine ich von tiefstem Herzen. Denn gestern, als wir hier ankamen und ich gestern Abend hier noch durch die Räumlichkeiten gegangen bin, habe ich mich zurückerinnert, dass ich vor 15 Jahren hier bei einer Holy Spirit Night sein durfte. Und das waren meine Glaubensanfänge. Ja. Und deswegen ist mir eine absolute Ehre, dass ich heute etwas zurückgeben darf. Und heute Morgen einfach hier bei euch zu sein. Ja, mein Name ist Sebastian Buss, ich bin 30 Jahre alt, verheiratet mit Sabrina und wir sind Jugendpastoren. Und bevor wir unsere pastorale Laufbahn begonnen haben, haben wir am theologischen Seminar Barreur studiert. Und was wir dort gelernt haben in der Predigtlehre ist, das Offensichtliche anzusprechen. Und vielleicht wundert sich der ein oder andere, wir haben einen Gastsprecher, der kommt zu so einem heiklen Thema und dann steht der im Kapuzenpulli hier vor uns. Es tut mir sehr leid an der Stelle. Das ist mein typisches jugendpastorales Outfit. Das typische Sonntagmorgen-Outfit, das hängt an unserer Garderobe in Heilbronn. Und ich habe es vergessen einzupacken. Und es tut mir sehr leid, dass ihr heute Morgen mich so betrachten müsst. Verzeiht mir. Danke, danke. Ist für mich wirklich eine Sache des Respekts und ich möchte da wirklich jeder Generation auch begegnen. Deswegen verzeiht mir, falls ihr denkt, ich sei unpassend gekleidet. Ihr habt recht, ich bin es. Nun denn, bevor ich auf Berühr studiert habe, will ich euch noch weiter mit hineinnehmen in meine Geschichte. Ich war 8 Jahre bei der Bundeswehr. Ich bin gelernter Fluggerätesystemelektroniker. Und durfte dort an einem Helikopter arbeiten, spezialisiert auf Navigation, Kommunikation und auf ein Raketenabwehrsystem. Und da war ich 4-mal in Afghanistan auch im Einsatz. Und ich würde euch gerne heute Morgen mit hineinnehmen in eine Begebenheit, die sich dort abgespielt hat. Eines Tages war es mal wieder so weit, dass unsere militärische Führung sich mit der Taliban-Führung getroffen hat. Und so haben wir sie mit einem kleinen Anzahl an Personen rausgeflogen, die Gespräche geführt haben und ein paar Leibwächter. Und im militärischen Fachjargon nennt man diese Situation einen Hotspot. Man fliegt sie in eine Situation hinein und man weiß nicht, was passieren wird. Handgranaten können fliegen, Schüsse können brechen, Menschen können verletzt werden, sie können getötet werden. Zur selben Zeit war ich einer, der im Lager war. Wir standen so Gewehr bei Fuß da und waren vorbereitet auf alle Dinge, die da kommen würden. Und wir konnten aber genüsslich unsere Cola schlürfen. Wir waren in einer sicheren Umgebung. Und das nennen wir eine Safe Zone, eine sichere Zone. Eine sichere Zone, in der man nicht Angst haben muss, dass etwas passiert, in der normalerweise keine Handgranate fliegt oder Schüsse brechen. Und genau darum soll es heute Morgen gehen, um diese Safe Zone, eine sichere Zone. Weil ich fest davon überzeugt bin und das aus tiefstem Herzen glaube, dass gelingende Beziehung, gelingende Sexualität eine Safe Zone, eine sichere Zone braucht. Und darum soll es heute Morgen gehen. Und wenn ich noch ein Stück weiter in meinem Leben zurückgehe, dann stelle ich fest, dass ich mein Leben, meine Sexualität nicht immer in dieser Safe Zone verbracht habe. Im Alter von 12 Jahren habe ich angefangen, Pornografie zu konsumieren. Im Alter von 13 Jahren haben meine Eltern sich getrennt, haben sich scheiden lassen. Und so habe ich gemerkt, wie mein Leben ganz viel Mangel hatte. Und diesen Mangel habe ich versucht zu stillen an Zärtlichkeit und habe mir versucht, das irgendwo anders zu holen, was ich da nicht bekommen habe. Und ich habe gemerkt, wie mein Leben immer mehr im Chaos versunken ist und wie ich nicht in dieser Safe Zone, in dieser sicheren Zone war. Und ich glaube, dass das teilweise auch in unserer Gesellschaft passiert. Wenn wir mal den Blick wagen hinein in Deutschland, dann stellen wir fest, dass über 40% der Ehen, die in Deutschland geschlossen werden, schon innerhalb der nächsten 4,5 Jahre wieder geschieden werden. Und wir erleben, dass Ehescheidung nicht nur was ist, was irgendwie außerhalb von Gemeinde passiert, sondern dass es auch Gemeinde betrifft. Vor ein paar Jahren hat Sabrina und mein Herz wurde sehr angesprochen, weil 5 Ehen innerhalb eines Jahres, alles Christen, alle unter 30 Jahre, alle unter 4,5 Jahren verheiratet, sich getrennt haben und wieder haben scheiden lassen. Und ich glaube nicht, dass das der Plan Gottes ist. Und ich glaube, mit einer der Hauptgründe, warum Ehe nicht funktioniert, ist, weil wir nicht nach den Spielregeln Gottes spielen. Wir bewegen uns außerhalb seiner Spielregeln, außerhalb dieser Safe Zone. Und ich möchte an der Stelle nicht pauschalisieren und alles schlecht reden. An der Stelle möchte ich Danke sagen an die Ehepaare, die schon seit 30, 40, 50, vielleicht sogar 60 Jahre verheiratet sind. Und an der Stelle Danke sagen. Yes, gebt den Applaus. Und genau dieser Generation möchte ich heute Morgen ermutigen. Nehmt euren Platz als ältere Generation ein. Meine Frau und ich, wir sind jetzt seit 4 Jahren verheiratet. Das ist so ein Stück. Ich sage immer, wir haben noch 45 Jahre und ein paar Zerquetsche bis zur goldenen Hochzeit. Wir wissen, wo unser Ziel hingeht. Aber es ist so wichtig, dass wir als junge Ehepaare, als junge Generation von euch Älteren lernen. Nehmt uns mit hinein in eure Höhen und eure Tiefen. Denn ihr kommt noch aus einer Generation, aus einer Zeit, wo man gelernt hat, dass wenn Dinge kaputt gehen, dass man sie repariert. Wir kommen aus einer Generation, wenn was kaputt geht, gehen wir zum Mediamarkt und kaufen es neu. Das funktioniert bei Ehe aber nicht. Da sind wir darauf angewiesen, von euch zu lernen. Und ich möchte euch Mut machen. Geht auf junge Ehepaare zu. Erzählt ihnen von dem, was ihr erlebt habt. Nehmt sie mit hinein. Begleitet sie. Werdet geistliche Väter und Mütter und begegnet dieser jungen Generation. Wir haben das so dringend nötig und wir sind darauf angewiesen. Und manchmal trauen wir Jungen uns nicht, euch Ältere anzusprechen. Und deswegen will ich heute Morgen ganz stark dazu ermutigen, ältere Generation, nehmt euren Platz ein und wahr. Und mir ist es ein persönliches Anliegen, heute Morgen darüber zu sprechen, weil ich glaube, dass das Ehe etwas ist, was sehr angefochten ist, sehr umkämpft ist. Und natürlich ist das nicht immer einfach. Jeder erinnert sich gerne an den Tag zurück, wo man geheiratet hat, wo man vor diesem Altar stand. Jeder war schick gekleidet und alles war schön. Und keiner hätte in dem Moment gedacht, dass vielleicht Herausforderungen, Schwierigkeiten kommen. Aber jede Ehe erlebt diese Tage auch. Und im Draufversprechen haben wir es meistens gesagt, in guten wie in schlechten Tagen, das sagen wir ein bisschen leiser in dem Moment, weil wir nicht gerade denken wollen. Aber diese Tage kommen. Und deswegen ist mir so ein Anliegen, heute Morgen über Ehe und über Sexualität zu sprechen. Und bevor wir jetzt einsteigen, würde ich gerne noch beten mit uns. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir für dieses spannende, schöne Thema Sexualität, Beziehung, Intimität, Ehe, Gott, das du geschaffen hast. Ich bete, dass wir heute Morgen unsere Herzen weit auftun, dass du klare Worte in unsere Leben hineinsprichst, dass sie auf guten Boden fallen und dass wir offen sind, dass du zu uns reden kannst. Heiliger Geist, ich bete, dass du mit deiner Liebe und mit deiner Sanftheit kommst, da wo vielleicht Verletzungen entstanden sind, wo vielleicht jetzt gerade verletzte Herzen hier sitzen. Gott, begegne du ihnen in deiner Sanftheit, in deiner Liebe. Und so beten wir, dass du uns jetzt einfach segnest und dass wir gut im Hören sind und noch besser im Verstehen. In deinem Namen bete ich. Amen. Und wenn wir über Beziehung, Sexualität reden wollen, dann ist das ganz gut, in die Bibel reinzuschauen. Und wie bei einem IKEA-Regal, das man zusammenbaut, sollte man auf der ersten Seite beginnen. Ich mache das nicht immer und dann stelle ich fest, irgendwie sieht das Regal komisch aus und es passt nicht zusammen. Und dann nehme ich doch irgendwann die erste Seite und lese mal da drauf rum und stelle fest, das hättest du mal anders machen sollen, ne? Und genauso, glaube ich, ist es auch mit diesem Thema. Deswegen lasst uns gleich in den ersten Bibeltext hineinspringen, in die erste Seite deiner Bibel. In das erste Buch Mose, Kapitel 1, die Verse 26 und 31. Und da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alle kriechenden Tiere, die auf der Erde kriechen. Und es geschah so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte. Und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und Morgen der sechste Tag. Und wir sind hier ganz am Anfang, wir sind hier bei der Schöpfung. Und Gott macht etwas. Gott ist ein schöpfender Gott. Gott ist etwas, der etwas in die Hand nimmt, um etwas zu kreieren, etwas zum Leben zu erwecken. Und ich glaube, wenn wir hier auf die Straße in Altensteig gehen würden, dann werden wir, wenn wir fragen würden, glaubst du, dass Gott die Welt gemacht hat, wahrscheinlich nur euch und vielleicht ein paar andere aus einer Gemeinde finden, die sagen, ja, Gott hat es gemacht und es ist wunderbar. Und die anderen sagen, ja, keine Ahnung, wie das ist und ob ich da jetzt wirklich Kreationist bin oder nicht, weiß ich auch nicht so recht. Aber wir sehen und wir glauben, dass Gott etwas geschaffen hat, dass Gott etwas gemacht hat. Und dass Gott das Ganze betrachtet und sagt, und siehe, es war sehr gut. Was ich dir heute Morgen mitgeben möchte als ersten Punkt ist, und siehe, es war sehr gut. Du bist absolut wertvoll. Du bist der absolute Knaller, du bist der Hammer, so wie Gott dich geschaffen hat. Und Gott hat sich dich als Mann und als Frau erdacht und er hat es geliebt, dich als Mann und als Frau zu machen. Und du bist unheimlich kostbar und wertvoll für ihn. Und dieser Wert, den erkennen wir manchmal nicht selbst in uns. Manchmal vergleichen wir uns und wir überlegen uns, was hat mein Nachbar denn auf seinem Konto? Was fährt er denn für ein Auto? Wer hat den schöneren Vorgarten? Und man vergleicht sich und überlegt, wie sieht das denn aus? Und man verliert dabei selber den Blick auf seinen eigenen Wert. Hey, und es spielt keine Rolle, wie du aussiehst. Es spielt keine Rolle, welche Nationalität du bist. Es spielt keine Rolle, was du für eine Hautfarbe hast. Gott hat dich unglaublich wertvoll gemacht. Und dein Partner definiert deinen Wert nicht. Du bist nicht mehr wertvoll, weil dein Partner dir eine nette Nachricht schreibt oder weil dein Mann dir Blumen mit nach Hause bringt. Du bist wertvoll, weil Gott das über dein Leben ausgesprochen hat, weil Gott es in dein Leben hineinspricht. Und du, lieber Single oder wenn du verwitwet bist, du bist genauso wertvoll wie jede andere Person. Dein Wert ändert sich nicht dadurch, dass du heiratest und dann eine Familie gründest. Dein Wert steht schon fest. Du bist wertvoll. Und dein Wert ändert auch nichts daran, was irgendwelche anderen Männer oder Frauen über dich sagen oder auch nichts sagen. Dein Wert ändert sich nicht daran, ob du Aufmerksamkeit bekommst oder nicht. Und es ist mir heute Morgen total wichtig, diesen Punkt zu platzieren, denn wir haben das schon so oft erlebt. Und ich spreche jetzt gerade mehr die Frauen an, die sich nach Anerkennung sehnen, die mit irgendeinem Mann in die Kiste springen, weil sie hoffen, ihn dadurch halten zu können, Anerkennung, Wertschätzung, Liebe zu bekommen. Aber es wird ein Trugschluss sein. Den einzigsten Wert, der in deinem Leben konstant bleiben wird, ist der Wert Gottes, den er dir verleiht. Und deswegen darfst du wissen, du bist wertvoll. Und ich will dich ermutigen, such deinen Wert nicht irgendwo anders. Ich glaube, dass Gott uns perfekt geschaffen hat, dass Gott uns gut geschaffen hat und dass er uns als Mann und Frau geschaffen hat und dass wir das begreifen dürfen. Und ich bin jetzt ein bisschen im Kreis gelaufen, weil mir so wichtig ist, dass wir diesen Punkt verstanden haben. Wie ein Nagel, den wir reinschlagen und ihr euch jetzt selber auf die Schulter klopfen dürft und sagt, ey, ich bin der Hammer. Finde ich wichtig, dass wir heute Morgen diesen Punkt haben. Weil wenn wir das verstanden haben, dann können wir einen Schritt weitergehen und dann werden wir nämlich feststellen, dass wenn ich wertvoll bin, ist mein Gegenüber auch wertvoll. Und das sehen wir oft nicht in einer Welt, die voller Maskerade ist. Alle, die auf Instagram unterwegs sind, das ist so eine neu moderne Plattform auf Smartphones, da sehen wir immer nur Bilder von perfekten Menschen, von perfekten Situationen. Aber das ist nie das echte Leben. Hast du auf Instagram schon mal gesehen, wie jemand weint? Wie es jemand nicht gut geht? Und so erkennen wir den Wert oft nicht in anderen Menschen. Wir verstecken uns hinter Aussehen, hinter Klamotten, hinter allem Möglichen. Und so ist es schwer, manchmal den Wert des anderen zu erkennen. Oder du hast Situationen in deinem Leben erlebt, dass es dir schwerfällt, den Wert in anderen Menschen zu sehen. Auch hier spreche ich wieder Frauen an, die vielleicht ein enttäuschtes Herz haben. Ey, du hast dein Herz geöffnet und irgendwelche Männer haben dich so sehr verletzt. Du kannst vielleicht alle Rachepsalme auswendig und du würdest denen am liebsten die Augen auskratzen und du bist so tief enttäuscht, weil du das erlebt hast. Aber auch dir will ich heute Morgen sagen, dein Gegenüber ist wertvoll, weil Gott dieser Person Wert verliehen hat. Und ich glaube, wir müssen das verstehen, weil wenn wir das verstanden haben, dann ändert sich unsere Perspektive. Dann ändert sich unsere Herzenseinstellung und wir können Bitterkeit loswerden. Wir können das loslassen, wo wir Verletzung erfahren haben, da wo wir Enttäuschung erfahren haben. Und es ändert in unserem Miteinander etwas, wie ich meinem Gegenüber begegne. Wenn ich mir bewusst bin, ich bin wertvoll und mein Gegenüber ist wertvoll. Hey, wenn du glaubst, dass du wertvoll bist und wenn du glaubst, dass die Person rechts oder links neben dir auch wertvoll ist, dann darfst du dich jetzt einfach mal zu dir drehen und sagen, du bist der Hammer. Darfst ihm auf die Schulter klopfen, High Five geben, sagen, du bist wertvoll. Sehr gut macht ihr das. Dürft ihr gerne öfters machen, dürft ihr gerne auch nachher weitermachen. Ihr seid da schon richtig gut drin. Einfach weitermachen, ist der Hammer. Jeder freut sich darüber, wenn er diese Wertschätzung bekommt. Okay, nach Kapitel 1 kommt Kapitel 2. Wir gehen einfach straight weiter und springen in den nächsten Bibeltext in Kapitel 2. Und da heißt es in 1. Mose Kapitel 2, Vers 24 und 25, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und sie werden zu einem Fleisch werden und sie waren beide nackt, der Adam und seine Frau und sie schämten sich nicht. Und hier wird was ganz Besonderes geschaffen. Gott schafft Ehe. Gott sagt, ein Mann und eine Frau werden zu einem Leib werden. Ein Mann, eine Frau werden zu einem Leib werden. Und dieses Leibwerden hat eine so große Tiefe, eine so große Intimität, was Gott hier geschaffen hat. Und das gilt es für uns heute Morgen zu verstehen, damit wir verstehen, welche Tiefe das hat und warum Gott das geschaffen hat. Es gibt nichts, was die beiden voneinander mehr trennt, Adam und Eva. Sie sind eins. Es herrscht ein so tiefes Vertrauen zwischen den beiden. Sie teilen alles miteinander. Es gibt nicht mehr mein und dein. Es ist ein absolut geschützter Rahmen. Und in diesem Rahmen kann ich auch zu meinen Schwächen stehen. In diesem Rahmen kann ich erleben, wie ich beschützt bin und so sein kann, wie ich bin. Und deswegen weiß ich, dass meine Frau mein größter Fan in meinem Leben ist. Egal, was ich tue oder auch nicht tue, sie feiert mich. Und umgekehrt auch ist sie für mich ein absoluter Hero, mein Lieblingsfreund, meine Lieblingsperson auf dieser Welt. Und wir lieben es, miteinander Zeit zu verbringen. Wir lieben es, uns unsere Herzen zu teilen und uns zu erzählen, was unsere Herzen bewegen. Und das hat Gott geschaffen, Intimität. Natürlich hat er auch Sexualität geschaffen. Dass zwei Körper eins werden und Sexualität gelebt wird. Ist etwas, ein Bereich, in dem beide nackt waren, ist die Voraussetzung, um Sex zu haben, und sie schämten sich nicht. Man kann sich vertrauen, man kann sich öffnen, man weiß, das ist ein geschützter Rahmen. Und ich finde, es ist die beste Idee, neues Leben zu schaffen. Ein geschützter Rahmen zwischen einem Mann und einer Frau, die sich so sehr lieb haben, dass sie sich so nah kommen, wie sie mit keinem anderen Menschen sein wollen. Und darin entsteht neues Leben. Und dieses neue Leben darf aufwachsen, erleben, was es heißt, Intimität zu erleben, einen geschützten Rahmen zu erleben. Zu erleben, dass Mama und Papa sich lieb haben und mir diese Liebe zeigen. Und deswegen hat Gott das geschaffen. Ich glaube, nicht nur deswegen hat Gott Intimität und Sexualität geschaffen, sondern auch, weil sich Gott genau diese intime Beziehung mit dir wünscht. Er möchte genauso eng an deinem Herz sein und er möchte, dass du an seinem Herzen bist. Und da wir Menschen manchmal schwer von Begriff sind, glaube ich, dass Gott wirklich Ehe geschaffen hat, dass wir das verstehen, weil wir Gott nicht immer sehen, nicht immer anfassen können, aber unseren Ehepartner, den sehen wir jeden Tag. Und dadurch begreifen wir, was Intimität ist. Wir begreifen, wie Gott sich das gedacht hat, was er für einen Plan hat mit Intimität, mit Sexualität. Hey, und an der Stelle, ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo wir versuchen, Intimität zu erleben, indem wir Sexualität erleben. Indem wir ganz viel Sex haben, versuchen wir, das zu bekommen. Aber es ist ein Trugschluss. Du wirst Intimität nicht in Sexualität erleben. Sexualität ist ein Teil von Intimität und den braucht es und der ist gut und der ist wichtig. Aber das, was wir Menschen wirklich suchen, ist eine tiefe Verbundenheit. Uns teilen können, unser Herz mit jemand anderem teilen können, unsere Fassaden fallen lassen zu können, ein Ort, an dem ich so sein kann, wie ich bin. Und das werden wir nicht in Sexualität erleben, das werden wir nur in Intimität erleben. Und ich stelle mir das auch so vor, dass Adam und Eva ihren Tag verbracht haben und abends kam Gott in den Garten Eden und sie sind spazieren gegangen, ganz schön zu einem Sonnenuntergang und sie haben es genossen, sich auszuteilen, haben es genossen, ihr Herz zu teilen, was sie bewegt hat, wo sie sich heute dran erfreut haben, an vielleicht einer neuen Blume, die gewachsen ist, eine neue Frucht, die sie probiert haben und sie haben sich erfreut am Leben und konnten das miteinander teilen. Und ich glaube, damit das gelingt, damit Beziehung, Intimität und Sexualität gelingt, braucht es einen geschützten Rahmen. Und dieser geschützte Rahmen heißt Ehe. Das können wir auf der nächsten Folie sehen, so als Schlagsatz, den ihr einfach mitnehmen könnt und das einfach sehen könnt. Dass Ehe genau das braucht und dass Gott sich das so wunderbar gedacht hat und vorgestellt hat. Wenn wir jetzt weitergehen in unserer Bibelgeschichte und eine Seite weiterblättern, dann kommen wir zu einem nicht so schönen Kapitel. Wir kommen an die Stelle, wo Adam und Eva auch nicht nach den Spielregeln Gottes gespielt haben. Gott hat ihnen ein paar Aufträge gegeben, ein paar Anweisungen gegeben. Er hat gesagt gehabt, hier, bebaut die Erde, bewahrt das Ganze und esst nicht von dem Baum aus der Mitte. Und sie haben es trotzdem getan. Und in dem Moment, als sie das getan haben, ist es wie Schuppen von ihren Augen gefallen. Sie haben ihre Augen aufgetan und sie haben erkannt, dass sie nackt waren. Und jetzt erkennen wir, dass sie sich schämen, dass sie sich verstecken vor Gott, als er abends wieder kommt. Und wir sehen, dass Scham ein Treuebruch ist. Wir sehen, dass diese Beziehung verletzt wurde, dass etwas passiert ist, was diese Beziehung zerstört hat. Und genauso gibt es Dinge, die unsere Beziehung, die unsere Ehe zerstören können, die unsere Intimität, unsere Sexualität zerstören können, angreifen können und kaputt machen können. Und heute Morgen wollen wir auch über ein nicht so schönes Thema reden. Eine Sache, die Ehe massiv angreift, ist das Thema Pornografie. Und Pornografie hat Auswirkungen auf dein Leben, hat Auswirkungen auf deine Ehe, auf deine Sexualität und auf deine Intimität. Und ich möchte euch heute Morgen ganz kurz mit hineinnehmen, was es für Auswirkungen hat. Eine der ersten Auswirkungen, die es so geben wird in deinem Leben, ist, dass du das andere Geschlecht nicht mehr als eine vollwertige Person betrachtest, sondern du reduzierst sie auf ihren Körper, auf ihren Aussehen und sie wird für dich dadurch zum Teil oder vielleicht für manche sehr, sehr stark zum ein Objekt deiner Begierde, ein Stück Fleisch für deine Befriedigung. Ey, sexuelle Störungen können entstehen. Gerade Thema Impotenz ist etwas, was wissenschaftlich gerade sehr aufgearbeitet wird, wo sexuelle Störungen entstehen, Impotenz massiv gefördert wird. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen und belegen, dass deine Gehirnstruktur sich verändert. Dass Pornografie dieselben Auswirkungen im Gehirn hat wie Heroin und Kokain und deswegen sie als Droge und Sucht bezeichnet werden kann. Und was es wirklich mit dir macht, ist, dass es dich einsam macht. Das, was du eigentlich suchst, ist Intimität und du erhoffst dir das und du tauchst ab in diese Welt, konsumierst das und dann machst du dein Laptop zu, dein Smartphone aus und was stellst du fest? Du bist immer noch alleine und du fühlst dich viel einsamer als davor. Pornografie ist eine Hülle, die dir vorgaukelt, dass du etwas bekommst, was du aber niemals haben wirst. Pornografie fördert Aggression. Pornografie fördert Untreue. Jemand, der zu Pornografie, der viel Pornografie konsumiert, neigt 568% mehr zur Untreue als jemand, der keine Pornografie konsumiert. Hey, diese Zahl, ich kann sie nicht begreifen und verstehen. Aber darüber hinaus wird es auch Auswirkungen auf dein familiäres Umfeld geben. Das Erste, was passieren wird, wenn dein Ehepartner, dein zukünftiger Ehepartner, Ehepartnerin, erfährt, dass du Pornografie konsumierst, dass das Erste, was passiert, ist, dass sie jegliche Achtung voneinander verlieren. Und ich glaube, das ist eine massive Beschädigung von Ehe, ein massiver Angriff auf Intimität. Weil wenn ich mein Gegenüber nicht mehr achte, dann ist mir auch völlig egal, was er tut oder nicht tut. Man bekommt eine gewisse Gleichgültigkeit. Und was als nächstes kommt, ist, dass Emotionen mit ins Spiel kommen. Wut, Misstrauen, Angst sind solche Emotionen, die hochkommen. Kann ich ihn oder sie nochmal alleine lassen, wenn ich kurz zum Aldi gehe und einkaufe? Angst, wie wird das Ganze weitergehen? Was macht es mit mir? Und du beraubst deinem Partner auch deinen Wert. Das, was du vorhin so schön getan hast, ihm auf die Schulter zu klopfen, zu sagen, du bist der Hammer. Jedes Mal, wenn du erneut dir irgendein Video, irgendeinen Clip, irgendeine Zeitschrift, irgendetwas reinziehst, raubst du den Wert deines Partners. Und dessen musst du dir bewusst sein. Du raubst auch selbst dir deinen Wert, deine Achtung, deine Würde. Auch dein Selbstbewusstsein. Ist auch wissenschaftlich bewiesen, dass das Selbstbewusstsein von Männern massiv in den Keller geht, wenn sie Pornografie konsumieren. Und wenn du heute Morgen verheiratet bist und hier sitzt und Pornografie konsumierst, dann will ich dir sagen, du spielst mit deiner Ehe. In aller Deutlichkeit, du spielst mit deiner Ehe. Und wenn du heute Morgen hier als Single sitzt und noch nicht verheiratet bist und du konsumierst Pornos, will ich dir sagen, ganz klar, du spielst mit deiner zukünftigen Ehe. Denn was du heute schon tust, ist das Versprechen, das du eines Tages vom Traualtag gibst, treu zu sein, jetzt schon brichst. Und ich will dich ermutigen, an der Stelle zurückzukommen in die Safe Zone, nicht im Hotspot zu sein. Amerikanische Scheidungsanwälte geben an, dass 50% aller geschiedenen Ehen in Amerika auf den Grund von Pornografie zurückzuführen ist. Pornografie wurde konsumiert, Intimität geht verloren, Vertrauen geht verloren und dann kommen irgendwann Seitensprung, Pornografie dazu und irgendwann stehen sie vom Scheidungsanwalt. Pornografie wird uns beziehungsunfähig machen und du lernst, dass Sex nur noch für deine eigene Befriedigung da ist. Du lernst eine egoistisch gelebte Sexualität und das ist nicht das, was Gott sich vorgestellt hat. Also er sagte, ein Mann, eine Frau werden ein Leib, werden ein Fleisch, sie waren beide nackt und schämten sich nicht. Das ist der Inbegriff, wie Sexualität gelingen kann. Indem Mann und Frau sich auf Augenhöhe begegnet, einander wertschätzt, einander gut tut, sich einander beschenkt. Das ist das, wie Gott sich Sexualität vorstellt, wie er sich das wünscht. Und das ist der absolute Hammer. Das ist etwas Schönes, das ist etwas Gutes. Das ist so, wie Gott sich das vorstellt. Und vielleicht so als Nebengleis, um das kurz aufzumachen, wenn du heute Morgen hier sitzt und noch nicht verheiratet bist, aber in einer Beziehung bist und ihr schlaft miteinander, dann bereitet ihr euch jetzt aufs Scheitern vor. Weil ihr nehmt euch etwas, was Gott ganz klar für die Ehe bestimmt hat. Und er möchte euch segnen, er möchte euch beschützen und er möchte euch das so als Hochzeitsgeschenk dazugeben. Und warum sage ich solche harten Worte, wie dass ihr euch aufs Scheitern vorbereitet? Ich glaube das wirklich. Weil ich glaube, wir lernen in dem Moment das zu nehmen, was ich gerade möchte. Und wir lernen nicht Verzicht. Und Verzicht ist eine ganz wichtige Sache, auch im Punkto Ehe. Weil es nicht immer um mich geht, sondern man wird eins. Und meine Bedürfnisse sind nicht das höchste Gut. Aber genau das lernen wir, wenn wir miteinander schlafen, obwohl wir noch nicht verheiratet sind. Und ich will euch Mut machen an der Stelle, geht da Schritte zurück und tut das nicht. Weil ihr vor allen Dingen auch nicht Gott achtet und ihn ehrt, weil er es ganz klar sagt, dass Sexualität in Ehe hineingehört. Wir lesen in der Bibel nicht den Satz, du sollst keinen Sex vor der Ehe haben, aber wir lesen genug Bibelstellen, die uns deutlich belegen, dass Sex in die Ehe gehört. Gerade im 5. Mose steht geschrieben, dass es Gott ein Gräuel ist, wenn eine Frau nicht als Jungfrau in die Ehe geht. 1. Korinther 7 erleben wir auch die Stellen, wo es heißt, wenn du dich nicht enthalten kannst, dann heirate und erlebe Sexualität dort. Wir erleben, dass die Bibel nur dieses eine Statement hat, Sex gehört in die Ehe, nirgendwo anders da sonst hin. Ich glaube, das ist ganz wichtig, in unserer heutigen Zeit das so zu hören und dieses Statement zu verarbeiten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns da dran halten, weil dann wird Segen darauf liegen. Wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, hey, diese Themen, die wir gerade ansprechen, die machen mein Herz schwer und ich merke, ich bin in diesen Bereichen gut unterwegs, dann will ich dich ermutigen, sei weiterhin gut unterwegs und fang an, für andere zu beten. Fang an, für andere Ehen zu beten. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich merke, dass das ein oder andere mich betrifft, ich merke, dass das ein oder andere mein Herz schwer macht, ey, dann will ich dir sagen, dass du heute Morgen eine Entscheidung treffen kannst und umkehren kannst. Du kannst heute Morgen eine Entscheidung treffen und zu sagen, ich möchte mein Leben anders gestalten in diesem Bereich. Und ich habe uns zwei Bilder mitgebracht. Und das erste Bild können wir schon mal anwerfen. Und was wir da jetzt gleich sehen werden, ist ein prasselndes Feuer in einem Kamin. Und ich möchte mal, dass wir dieses Bild von Feuer übertragen auf Sexualität. Und ich glaube, dass Sexualität nur auf zwei Weisen gelebt werden kann. Und das erste ist dieser prasselnde Kaminfeuer, Kaminofen. Und ich stelle mir eine Situation vor, du gehst mit der Frau deiner Träume, mit deiner Ehefrau, schön zum Italiener. Ihr werdet eine richtig gute Pizza dort genießen. Ihr kommt heim, ihr macht noch eine Flasche Rotwein auf und dann erlebt ihr den besten Sex eures Lebens vor diesem prasselnden Kaminofen. So könnte Sexualität sein. Total schön, romantisch, intensiv, intim, schön. Und jeder wünscht sich das irgendwie insgeheim, auch wenn wir nicht darüber reden und so. Wie sieht die Alternative aus? Sehen wir im zweiten Bild. Sexualität könnte dann aber auch so aussehen, dass es nicht mehr ein prasselnder Kaminofen ist, sondern dann ist es ein Waldbrand. Falls wir da Real-Life-Bilder sehen, schaut euch Videos an aus Australien, das seht ihr, wie heftig diese Feuer sind. Und genau das sind dieselben Auswirkungen in Sexualität. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Und jetzt entscheidest du dich für Zerstörung. Zerstörung in deinem Leben, Zerstörung in dem Leben von anderen Menschen, Zerstörung vielleicht sogar für die nächste Generation. Und es liegt an dir, heute Morgen eine Entscheidung zu treffen. Was möchte ich tun? Wie möchte ich leben? Und ich möchte euch heute Morgen sagen, ihr könnt als Ehepaar umkehren. Und wir können den nächsten Bibelvers schon anwerfen, weil Gott etwas Wunderbares geschaffen hat, etwas Wunderbares gemacht hat. In 1. Mose 3, Kapitel 3, Vers 21 heißt es, und Gott, der Herr, machte Adam und seiner Frau Leibröcke aus Fell und bekleidete sie. Hey, Gott hätte den Menschen zerstören können. Gott hätte an dieser Stelle sagen können, ihr spielt nicht nach meinen Spielregeln. Er hätte sagen können, das Kapitel Mensch, ich schlage es zu, es war eine schlechte Idee, ich lösche ihn gleich wieder aus. Aber Gott hat einen anderen Plan. Bei Gott gibt es Hoffnung. Gott möchte nicht, dass es dir schlecht geht. Bei Gott gibt es Wiederherstellung. Gott möchte nicht, dass du einsam oder alleine bist. Und Gott stellt die Scham von Adam und Eva wieder her. Und das allererste Mal in der Bibel fließt Blut. Dieses Tier musste geschlachtet werden, damit aus dem Fell Leibröcke gemacht werden können. Und Gott begleitet Adam und Eva. Er begleitet ihre Scham. Er begleitet diesen Treuebruch, damit sie wieder rauskommen können und in Beziehung mit ihm treten können. Weil Gott es liebt, Beziehungen mit Menschen zu haben. Gott liebt es, mit dir persönlich Beziehungen zu haben. Das ist sein Herz, das ist seine Sehnsucht. Und deswegen hat Gott vor 2000 Jahren Jesus Christus, seinen Sohn, auf diese Welt geschickt. Und Jesus Christus ist gestorben an diesem Kreuz da drüben, um ein für alle Mal jede Schuld, jede Zerstörung, jede Übertretung wiederherzustellen. Jesus ist als unschuldiger Mann gestorben, um deine und meine Schuld auf sich zu nehmen. Und ich bin so froh, dass Jesus Christus kam und uns Wiederherstellung ermöglicht hat. Und Jesus ist gekommen, damit jeder, der an ihn glaubt, gerettet wird und nicht mehr verloren geht und einsam ist. Und Jesus kam, um aus dem Zerbruch, den du in deinem Leben erlebt hast, Wiederherstellung zu erleben. Das, wo der Teufel dein Leben angegriffen hat, zerstört hat, wo vielleicht andere Menschen Dinge in deinem Leben kaputt gemacht haben, kommt Jesus und sagt dir, und ich mache dich ganz, ich mache dich neu. Was Gott will, ist, dass eure Ehe die Welt rockt. Gott möchte, dass eure Kinder eure Ehe sehen, ein Vorbild sehen und sagen, genau so möchte ich Ehe leben. Was Gott möchte, ist, dass du gelingende Sexualität, gelingende Intimität erleben kannst. Er möchte, dass du darin Freude hast. Und Gott möchte, dass du da in einer Safe Zone, in einer sicheren Zone unterwegs bist. Und wenn du das nicht bist, dann fordert Gott dich heute Morgen auf, dich wieder in diese Safe Zone zurückzubegeben. Nicht in diesem Hotspot zu verweilen und deine Situation zu bereinigen. Zurückzukommen und zu sagen, ich will in diese sichere Zone. Und das tust du, indem du als allererstes dich bei Gott entschuldigst und sagst, Gott, vergib mir für meine Übertretung. Danke, dass dein Sohn an diesem Kreuz für mich gestorben ist. Danke, dass ich das alles abgeben darf. Und dann gehst du auf die Menschen zu, die du verletzt hast. Und bittest sie um Vergebung. Und dann arbeitet ihr an eurer Safe Zone. Ihr arbeitet an eurer Ehe. Ihr holt euch Hilfe von außerhalb. An dieser Stelle will ich Werbung für Seelsorge und Eheberatung machen. Meistens nehmen wir die erste in Anspruch, wenn die Ehe so weit vorgeschritten ist, dass es schon fast nichts mehr zu retten gibt. Wenn ich das könnte, würde ich pastoral jede Ehe zu einem Ehe-TÜV verpflichten. Jeder von uns, ob er möchte oder nicht, fährt alle 2 oder 3 Jahre zum TÜV, um sein Auto durchzuchecken. Und wir müssen das tun, damit wir sicher auf unseren Straßen sind. Und ich glaube, jeder von uns ist froh, dass wir das eigentlich haben, weil wir sichere Autos gerne haben, nicht irgendwo anders da, wo jeder tun und lassen kann mit seinem Auto, was er will. Und genau dasselbe empfehle ich für Ehe. Ey, alle 2 Jahre spätestens empfehle ich euch, geht zu einem Eheseminar, zu einem Ehekurs. Lasst andere Menschen auf eure Ehe draufschauen, auch wenn alles gut ist. Hey, arbeitet daran, um diese Safe Zone aufrechtzuerhalten. Ey, auch dieses prasselnde Kaminfeuer. Da können Scheiter rausfliegen, das Haus in Brand setzen und es kann ein Waldbrand entstehen. Das heißt, wir müssen auch daran arbeiten, unsere Sexualität, unsere Intimität zu beschützen und zu bewahren. Und deswegen ist an der Stelle große Werbung für Ehekurse, Seminare, besucht sie. Hey, ich komme langsam zum Schluss meiner Predigt und ich habe 2 Fragen für uns heute Morgen und ich möchte uns bitten, unsere Augen zu schließen. Wenn du heute Morgen hier bist, vielleicht zum ersten Mal oder schon öfters, aber du hast noch nie diese Entscheidung getroffen, Jesus Christus als deinen persönlichen Erretter und Erlöser anzuerkennen. Du hast noch nie diesen Schritt gemacht, um zu sagen, ich möchte mit Gott unterwegs sein. Ich möchte mein Leben mit Jesus leben. Ey, wenn du heute Morgen hier bist und sagst, ich möchte genau dieselbe Intimität erleben, die Adam und Eva das hatten, die mit Gott durch den Garten Eden gingen und dort Intimität erlebt haben. Wenn du heute Morgen hier bist und sagst, du möchtest es tun, dann darfst du gleich deine Hand heben. Ich werde jetzt von 3 runterzählen und wenn ich bei 1 bin, darfst du deine Hand heben und alle haben ihre Augen geschlossen. Das ist ein sehr persönlicher Moment. 3. Gott liebt dich. 2. Er hat einen so großen Plan mit dir vor, er übersteigt dein Denken. 1. Wenn du gemeint bist, dann darfst du jetzt deine Hand heben. Danke, danke, danke.